versagt, wenn es nicht funktionieren sollte. Ich male mein Predigtthema jetzt an die Tafel.
Eine Mandel, die auf dem Wasser liegt.
Augen im Sturm.
Der Heilige Geist.
Das ist ja auch Sonntagsmaler.
Das sind da. Gibt's doch auch, ja.
Klar. Um die Christen.
Jetzt, Bord, ich hab's schon erraten. Hä? Ja, das hab ich gehört. Ohne Mikro.
Hab ich jetzt was gewonnen?
Kannst du das putzen? Naja. Kannst du das putzen? Okay, ich möchte reden über das Weizenkorn, das in die Erde fällt. Das Ding stört mich auch noch. So, und ich habe was ganz Außergewöhnliches vor heute Morgen, was ich wahrscheinlich so in dieser Form auch nie mehr wieder tun möchte. Ich werde mich nämlich während der Predigt umdrehen. Ich möchte euch dazu einladen und auch herausfordern, dass ihr euer Leben opfert für Jesus, dass ihr euer Leben hingebt als Opfer für Jesus und dass ihr erlebt in eurem Leben, was es bedeutet, wenn das Weizenkorn stirbt, dann wird es auferstehen und richtig viel Frucht bringen. Und ich möchte ein Zeichen setzen, indem ich mich einfach umdrehe und euch so anpredige, weil es ist auch so, wenn man vorne steht und zu den Leuten spricht, dass man so ein bisschen, wie soll man sagen, davon lebt und davon zehren kann, auch dass die Leute einen ganz begeistert angucken und so weiter. Das will ich einfach ausschalten, weil ich möchte demonstrieren. Ich will in erster Linie Jesus nachfolgen und ich will von Jesus Lob haben, von Jesus anerkannt sein und ich will Jesus gefallen. Und ich glaube, dass das eine Einstellung ist, die auch Jesus hatte, als er auf der Erde lebte, dass er seinem Vater gefallen wollte. Wenn es dich stören sollte, dass ich mit dem Rücken zu euch stehe, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder guckt euch mein super tolles Bild an oder ihr macht die Augen zu. Und lasst das Wort auf euch einwirken, weil das Wichtige ist nicht, dass ihr mich seht und hört, sondern dass das Wort in euer Herz reinkommt und da Veränderung bewirkt. Weil ich weiß, das Wort hat die Macht, unsere Seelen zu retten, so sagt Paulus das mal. Folgendes auch noch, was mir ganz wichtig ist. Das Wort Gottes sagt uns, dass wenn wir wiedergeboren sind, sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das hat eine ganz bestimmte und sehr tiefe Bedeutung, diese Aussage. Und ich möchte, dass das wirklich, also jedem hier im Raum, absolut klar ist, weil das ist der Status, den wir haben, den wir in Gottes Augen haben. Das Wort sagt, du als wiedergeborener Christ bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und was bedeutet das? Im Mittelalter war es so, dass die Könige und Fürsten und alle möglichen hohen Leute, die irgendwas zu sagen hatten und die wichtig waren, die hatten so einen Siegelring an ihrem Finger. Und wenn die dann einen Brief geschrieben haben, zum Beispiel, wo eine wichtige Botschaft drin war, dann wurde das aufgeschrieben, der Brief wurde zusammengerollt, dann kam da Siegellack drauf und dann haben die mit ihrem Ring drauf gedrückt und ihr persönliches Zeichen reingeprägt. Und dann wusste jeder, der diesen Brief in die Hand bekommen hat, das ist das Zeichen des Königs und das gibt's nur einmal. Und das hatte eine ganz bestimmte Bedeutung. Denn es bedeutete zum einen, der Brief steht unter dem Schutz des Königs. Hinter diesem Brief steht die gesamte Autorität, die gesamte Streitmacht des Königs, um die Interessen, die in diesem Brief niedergelegt worden sind, zu verteidigen, wenn es drauf ankommt. Und wenn du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist, dann bedeutet das, Gott hat seinen Willen in dich hineingelegt, den trägst du in dir drin rum. Der ist in dich hinein verpflanzt, in dir verankert. Er ist eigentlich förmlich ein Teil von dir geworden. Du bist ein Teil des Willens unseres Königs im Himmel. Und du stehst unter seinem Schutz. Und das bedeutet, niemand darf dieses Siegel aufbrechen und von dir wegnehmen. Das wird Gott, Gott wird alles tun, um das zu verhindern. Kein Mensch, keine Macht, kein Teufel hat die Macht und die Möglichkeit, dieses Siegel von dir wegzunehmen, wenn du das nicht willst. Weil Gottes vollständiger Schutz auf deiner Seite steht. Und er wird nichts, nichts zulassen, nichts erlauben, was gegen deinen Willen dieses Siegel von dir wegnehmen darf. Und das ist der Start in unserem Christsein. Und dieses Siegel ist auch die Garantie dafür, dass du in den Himmel kommst. Und ich möchte euch heute mit dieser Predigt herausfordern, geistlich zu wachsen. Aber mir ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir versiegelt sind, dann können wir die Entscheidung treffen, ich werde in meinem ganzen Leben nicht geistlich wachsen, aber der Status, den wir einmal bekommen, weil Gott uns sein Siegel aufgedrückt hat, den behalten wir trotzdem. Du wirst nicht in die Hölle kommen, wenn du nicht geistlich wächst, sondern du kommst in den Himmel, weil das Siegel Gottes auf deinem Leben ist. Aber wenn du dich dafür entscheidest, geistlich zu wachsen, dann wird Autorität und Qualität geistliches Leben in deinem Leben zuleben. Und ich glaube, dass Gott das will. Ich glaube, jetzt möchte ich etwas sagen, das ist vielleicht schon ein bisschen herausfordernd und ich hoffe, dass es nicht falsch verstanden wird. Wir hören hier ganz, ganz viele Zeugnisse, wo Leute nach vorne kommen und sagen, ich habe ein Problem gehabt und habe gebetet und Gott hat es erhört. Und die Zeugnisse, das haben wir oft genug erlebt, die sind richtig gut und die erquicken uns und stärken uns und wir sollen auf jeden Fall damit weitermachen. Das ist völlig klar. Aber ich möchte mal einen ganz bestimmten Aspekt herausstellen, der vielleicht so als Gesamteindruck bei dem einen oder anderen übrig bleiben kann. Es könnte sein, dass du diese Zeugnisse immer hörst, in dich aufnimmst und dann den Eindruck kriegst, Jesus ist mein persönlicher Problemlöser. Und damit degradierst du Jesus, der König, der Herr des Universums ist, auf deine ganz egoistische, selbstbezogene, niedrige Ebene und sagst, Jesus, ich habe ein Problem und jetzt musst du mir helfen. Und wenn du das nicht tust, dann bin ich aber beleidigt. Versteht ihr das? Also es ist richtig gut, solche Zeugnisse zu hören, aber Jesus hat wesentlich mehr für uns. Und wir müssen wegkommen von dieser Ebene, dass er unser persönlicher Knecht ist, der sich um unsere Bedürfnisse kümmert. Weil Jesus hat auch Bedürfnisse. Und wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir anfangen, geistlich zu wachsen, jetzt könnte man ganz viele Aspekte sagen. Was ist geistliches Wachstum? Kann man sagen, so, geistliches Wachstum ist, wenn du anfängst, im Glauben zu wachsen. Geistliches Wachstum ist, wenn das Wort in dir mehr Raum bekommt, wenn es sich mehr ausbreiten kann, wenn du merkst, das Wort bekommt mehr Macht in meinem Leben. Geistliches Wachstum ist, wenn du wächst zum Beispiel in Liebe zu anderen Menschen. Das ist auch eine Auswirkung davon. Aber ich möchte einen ganz besonderen Punkt heute Morgen herausstellen, und zwar geistliches Wachstum ist, dass du näher rankommst an das Herz von Jesus, und dass du anfängst zu entdecken, zu erkennen und zu verstehen, was in Jesu Herz drin ist. Wie er seine Beziehung gelebt hat zu seinem Vater im Himmel und welche Auswirkungen das hatte auf die Beziehung zu den Menschen, mit denen er zu tun hatte und denen er begegnet ist. Und du wirst in zunehmendem Maße, wenn du geistlich wächst, ein größeres Herz bekommen für die Menschen um dich herum. Und wisst ihr, was auch ganz deutlich ist, was wir sehen können in Jesu Leben und auch im Leben der Apostel später? Unabhängig von dem Widerstand, den Menschen ihnen entgegengebracht haben, waren sie fähig zu lieben. Das ist eine Auswirkung von geistlichem Wachstum. Ne, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, da betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wahnsinn! Da war nicht der Hauch von Bitterkeit oder Rache, Vergeltungssucht. Der war total von sich selber befreit. Du musst von dir selbst, von deinem Egoismus befreit werden, um das zu können. Als der Stephanus gesteinigt wurde, sehen wir genau das Gleiche. Eins der letzten Worte, die er ausrief, war, Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und das ist nüchtern, das zu sehen. Er sagt, das ist eine Sünde, was sie mir ja antun. Aber Vater, ich bitte dich, rechne ihnen das nicht zu. Könnt ihr das sehen, was der Mann für ein Herz bekommen hat, wie Jesus sein Herz verändert hat? Und ich glaube, Jesus will uns genau dahin bringen, dass wir uns opfern können und sagen können, Vater, rechne den Menschen, die mir Böses antun, diese Sünde nicht zu, nimm sie weg von ihnen, bitte. Dass wir befreit werden von diesen kleinen, niedrigen, egoistischen Gedanken, wenn mir einer was Böses angetan hat, wie kann ich das machen, dass ich dem das wieder zurückzahle? Das ist doch so klein, Leute, und Gott hat uns zur Größe, zur Weite berufen. Und so hat Jesus gelebt. Johannes 12 will ich jetzt lesen. Es waren aber, also Johannes 12 ab Vers 20. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufgekommen waren, dass sie anbeteten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gern sehen. Ich glaube, dass die Leute Jesus sehen wollen. Ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Herzen zutiefst verankert diese Sehnsucht hat. Die meisten wissen das nicht, aber es ist trotzdem so. Zutiefst die Sehnsucht hat, Jesus zu sehen. Und wisst ihr, was unsere Berufung ist? Meine und deine Berufung ist, den Menschen Jesus zu bringen. Die sollen nicht irgendeinen tollen, frommen Typ sehen. Die sollen nicht sehen, wie oft du die Bibel durchgelesen hast oder wie lange du betest oder wie gut du predigen kannst, sondern sie sollen Jesus sehen. Die Menschen sollen die Wahrheit sehen. Die sollen dir begegnen und dann erkennen, boah, da ist Gottes Sohn im Menschen und ich bin Gottes Sohn begegnet. Und damit wir diesen Stand, diese Qualität erreichen, da muss Gott ganz viel von unserem eigenen Leben aus uns wegnehmen können. Und er fragt uns, erlaubst du mir das? Ich möchte es rausnehmen aus deinem Leben. Wenn du mir das erlaubst, dann wird Jesus sich deutlicher verherrlichen. Er wird klarer aus dir herauskommen. Wenn du mir das erlaubst, dass ich dich bearbeiten darf, dass ich in deinem Herzen Veränderungen schaffen darf, dass ich deinen Charakter verändern darf, dann wirst du Jesus sichtbar machen. Du kannst es gar nicht vermeiden. Und ich, also echt, das ist so in meinem Herzen, ich will Jesus sichtbar machen. Mich ergreift das so, was Jesus für mich aufgegeben hat, was er für mich geopfert hat, da sage ich, Herr, ich will, dass du den vollen Ertrag von diesem Opfer bekommst aus meinem Leben. Und es darf nichts geben, was mich daran hindert und auffällt und so weiter. Und ich benutze jetzt mal einen kraftvollen Ausdruck. Ich scheiße auf meinen eigenen Egoismus und diese Selbstbezogenheit, die Selbstsucht. Das ist auch alles so ätzend. Und ich will dich haben in meinem Leben, Herr. Ich will in Liebe leben. Ich will Liebe weitergeben, deine Liebe zu den Menschen. Unabhängig von dem, was ich als Antwort zurückkriege. Ich will ein richtiger Liebesvulkan sein. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagten es Jesus weiter. Ich glaube, zwischen den Zeilen kann man hier Folgendes rauslesen. Die Situation war ja so, sie waren jetzt nach Jerusalem gekommen und Jesus hatte schon vorher ein paar Mal angekündigt, so, da kommt richtig Stress auf euch zu und auf mich auch, weil die werden mich da verfolgen und sie werden mich hassen und sie werden mich gefangen nehmen und am Ende werden sie mich sogar töten. Und der Druck nahm zu, indem sie sich alle befanden. Jetzt kommen Griechen und sagen, wir wollen Jesus sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Philippus und der Andreas sich dann darüber unterhalten haben, gesagt haben, Mensch, das ist doch die Chance, jetzt kommen wir endlich raus. Wir gehen zu den Griechen und dann ist keiner mehr da, der Jesus töten will. Dann haben wir es gut. Und der Teufel wird ganz viel unternehmen in deinem Leben, um dich daran zu hindern, ein Opfer zu sein, das in die Erde fällt, um dort zu sterben. Weißt du warum? Denn wenn er das schafft, dann hat er die Frucht, die aus deinem Leben herauskommen soll, verhindert und blockiert. Und darum möchte ich euch ermutigen, gehe den Weg, auf dem Gott dir sagt und zeigt, wo du dich opfern sollst, weil dann wirst du die Frucht der Auferstehung sehen in deinem Leben. Und du brauchst eine echte Offenbarung darüber, denn ohne Offenbarung bist du gar nicht fähig, dich in die Erde zu legen und dort zu sterben, weil das ist zu hart, das kannst du gar nicht. Aber strecke dich aus nach Jesus, strecke dich aus nach Gott und suche ihn in deinem Leben und er wird dir antworten und er wird etwas in dein Herz reinlegen, mit dem du fähig wirst, diesen Weg, den Jesus gegangen ist, auch zu gehen. Und Jesus war ganz, ganz klar hier in seinem Geist. Sie kommen also, machen ihm das Angebot und sagen, Jesus, boah, wir haben wieder was Tolles entdeckt, wir haben einen leichteren Weg für dich, einen einfacheren, einen schöneren. Die Leute werden dir zujubeln. Die sind nicht so ätzend wie unsere Pharisäer. Und Jesus aus seiner Beziehung zu seinem Vater heraus, er wusste ganz genau, was sein Weg war und er wusste, er würde nicht abweichen von diesem Weg, den der Vater ihm vorgezeichnet hatte. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass des Menschen Sohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich. Das scheint enorm, enorm wichtig zu sein, wenn Jesus das zweimal sagt hier. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es richtig, richtig, richtig viel Frucht. Dass wir hier heute sitzen, Gottesdienst feiern und uns freuen können an Gottes Wort, dass wir den Heiligen Geist haben und so weiter. Das ist alles eine Auswirkung der Tatsache, dass ein Mensch an einem ganz bestimmten Punkt in seinem Leben sich geopfert hat für alle. Das ist ein Teil der Frucht, die Jesus mit seinem Tod, mit seiner Opferbereitschaft, mit seinem Opfer erwirkt hat. Und Jesus nachfolgen beinhaltet auf jeden Fall auch diese Komponente, dass wir diese Bereitschaft haben, dass wir diese Grundeinstellung in unserem Herzen haben: Herr, wenn es dran ist, dass ich mich opfern soll, dann werde ich das tun. Dann geht es hier weiter: wer sein Leben lieb hat. Im griechischen Text heißt es, wer seine Seele lieb hat. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Echt, mir ist eins ganz wichtig hier bei dem ganzen Ding. Du brauchst wirklich eine Offenbarung darüber, weil sonst ist das ganze Ding echt nicht attraktiv für dich. Und ich habe genug Christen kennengelernt in meinem Leben, die haben immer so von Opfer gesprochen und irgendwie war das so bedrückend und so belastend und so nach unten ziehen und so weiter. Und letztlich eigentlich kannst du damit voll so einen richtigen Götzen dir aufbauen, weil du opferst dich und alle Leute sollen das sehen, was du für ein tolles, wahnsinniges Opfer bist. Ich glaube, dass Menschen, die diesen Weg beschreiten, den Jesus beschritten hat, und die sich wirklich im Geist Jesu, im Willen Gottes opfern, dass in deren Leben nicht so sehr das Opfer im Vordergrund steht, sondern die Auferstehung und die Frucht. Das ist ein Schwerpunkt. Man kann es mal drauf gucken. Also für mich ist es sehr suspekt, wenn Leute allzu viel von Opfer sprechen, wenn das irgendwie so schwer und bedrückend rüberkommt, weil so war es nicht bei Jesus. Er konnte sich ausschließlich aus diesem einen Grund opfern, weil er in seinem Herzen verankert hatte, aufgrund von Glauben, ich werde auferstehen. Und das hat er angekündigt. Er wusste, was passiert. Ich werde sterben und sterben ist echt hart, sterben ist unangenehm, sterben tut richtig weh. Aber ich weiß, dass nach dem Tod die Auferstehung kommt und Gott wird verherrlicht und Gott kommt zum Zuge und Gott erreicht seine Ziele in dieser Welt. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wenn du vom Vater geehrt wirst, ich glaube, das ist das Höchste, was wir als Menschen überhaupt erreichen können in dieser Welt. Du wirst vom Vater geehrt, du kennst dann ganz genau deine Identität, du weißt, wer du bist, du weißt, wozu du berufen bist, du weißt, warum du in dieser Welt bist. Sind alles keine ungeklärten Fragen mehr. Und der Vater wird dir Bestätigung geben, der Vater wird dir seine Anerkennung geben, der Vater wird dir sein Wohlgefallen geben, auch wenn du anfängst, dich zu opfern, weil dann kriegst du keine Anerkennung mehr von Menschen. Und wenn du horizontal ausgerichtet bist auf Menschen, wirst du gar nicht fähig sein, dich zu opfern. Du wirst es gar nicht können. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, diesen Weg des Opfers zu beschreiten, dass du die Bestätigung bekommst von deinem Vater im Himmel in deinem Herzen drin. Kein anderer Mensch kriegt das mit, dass du weißt, du bist auf dem richtigen Weg und du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und dann kommt ein Aspekt, wo wir ganz deutlich sehen, dass Jesus ein Mensch war, natürlich. Und er sagt hier, jetzt ist meine Seele betrübt. Ist doch verständlich in der Situation. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Das war ätzend, da habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Fühlt sich nicht gut an. Mann, das ist richtig scheiße hier. Vater, wo bist du denn? Und Jesus wusste ganz genau, was auf ihn zukommt. Und er wusste auch, was er wollte. Das ist entscheidend. Wir kommen manchmal in Situationen, ich habe das jetzt ein bisschen krass dargestellt, aber ich weiß es ja aus meinem Leben, wenn du in solchen Situationen bist, das fühlt sich richtig ätzend an und das darfst du dann auch sagen. Aber entscheidend ist, was hast du in deinem Herzen, was ist dein Ziel, wo willst du hin? Und Jesus hatte ein ganz, ganz klares Ziel. Und es ging ihm nicht in erster Linie darum, Vater, mach, dass ich mich immer wohlfühle. Sondern seine Ausrichtung war, Vater, verherrliche deinen machtvollen, großen, gewaltigen, herrlichen Namen. Ich will, dass durch mein Leben und durch meinen Tod dein Name verherrlicht wird. Ich will, dass dein Wille auf der Erde so geschieht wie im Himmel. Und wenn es nötig ist, dass ich mich dafür opfere, dann bin ich bereit, diesen Weg zu gehen, weil dein Wille soll geschehen. Und dann kam eine Stimme aus dem Himmel und sagt, das ist mein lieber Sohn. Und das ist wichtig, dass du das hörst in deinem Herzen, dass du weißt, jawohl, auf diesem Weg, wenn ich den beschreite, wenn ich darauf gehe, dann habe ich das gesamte Wohlgefallen Gottes in meinem Leben. Und Gott wird dafür sorgen, dass Auferstehung passiert und Frucht hervorkommt. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte, es donnerte, die konnten das gar nicht verstehen. Die haben Gottes Stimme nicht gehört, jedenfalls nicht deutlich. Die haben nur irgendwas gehört, aber nichts Konkretes. Und es wird letztlich so sein, dass wenn du dich opferst im Willen Gottes, wirst unter Umständen du der einzige Mensch sein, der das ganz deutlich hört und spürt in seinem Herzen. Und alle anderen um dich herum werden das gar nicht wahrnehmen können. Es kann solche Situationen geben. Aber du wirst das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben haben und seine Bestätigung, seine Anerkennung. Und er wird dir richtig viel Gnade geben, um das durchzustehen. Die anderen sprachen, es redete ein Engel mit ihm. Die waren vielleicht schon ein bisschen näher dran, aber haben es auch nicht klar verstanden. Und Jesus antwortete und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt geht das Gericht über die Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Boah, Jesus wusste, jetzt geht's um Befreiung. Ich werde mich opfern, aber es wird das Gefängnis, in dem der Teufel alle Menschen gefangen hält, das wird geöffnet und ich kann sie rausführen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann möchte der Herr das in deinem Herzen verankern. Erstens, dass du selber befreit bist. Und wenn du befreit bist, dann wirst du ganz klar sehen, wo das Gefängnis ist und du wirst befähigt sein, Menschen rauszuholen. Und das ist ein Kampfgeschehen. Das ist kein Spaziergang. Das ist keine Wohlfahrtsunternehmung. Das ist kein Urlaub. Als Jesus auf diese Erde kam, da wusste er genau, ich gehe dahin, wo sie mich verachten werden. Ich gehe dahin, wo sie mich nicht anerkennen werden. Ich gehe dahin, wo sie mich nicht annehmen werden. Ganz viele Menschen jedenfalls. Er wusste auch, dass sein Opfer auf jeden Fall Frucht bringen würde. Aber es war ein ständiger Kampf. Von dem Moment an, wo er in der Öffentlichkeit aufgetreten hat, fing der Kampf an. Und er spitzte sich immer mehr zu, immer mehr zu, immer mehr zu, bis es letztlich darum ging, dass er sterben musste. Und Jesus wusste, dass das kommen würde. Ich will ein paar andere Verse lesen aus Philipper 2. Philipper 2, Vers 5. Und hier wird das auch ganz klar gesagt. Und ich wünsche mir echt, also ich wünsche mir das für mich persönlich, aber ich wünsche mir auch für euch, dass wir sehen, dass wir Jesus sehen in unserem Herzen, dass wir in sein Herz reinsehen. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Gesinnt, also es geht hier um deine Gesinnung, es geht um deine innere Ausrichtung. Du hast einen Kompass in deinem Herzen und dieser Kompass soll auf ein ganz bestimmtes Ziel ausgerichtet sein. Gott erwartet nicht von dir und von mir, dass wir es jetzt hundertprozentig 1:1 umsetzen, ab heute die totalen Opferungsleute werden, dass das immer hundertprozentig klappt. Ich konnte mir vorstellen, dass wir eigentlich immer so, wenn wir in unser eigenes Leben reingucken, so ein bisschen mehr oder weniger weit unter dem Level bleiben von dem, was Jesus gemacht hat an Opferbereitschaft. Aber darum geht es auch gar nicht, ob du das hundertprozentig auf die Reihe kriegst oder nicht, sondern es geht darum, ob du das willst. Ist das zu verstehen? der Herr möchte, dass wir das als Gesinnung, als Grundeinstellung, als eine Haltung, als eine dauerhafte, grundsätzliche Einstellung in unserem Herzen haben. Herr, ich will dir nachfolgen, und das beinhaltet, an manchen Stellen in meinem Leben wird es auf jeden Fall so sein, dass ich mich opfern muss, und wenn das dran ist, dann werde ich diesen Weg beschreiten. Ich weiß nicht, ob es mir hundertprozentig gelingen wird, das 1:1 immer umzusetzen und ob ich das alles gebacken kriege, weil manchmal ist es echt hart und ich brauche voll deine Hilfe und Unterstützung, aber ich will es, ich will. Das ist entscheidend. Und der Herr wird dir weit, weit, weit entgegenkommen, wenn du das willst. Weil wenn du nicht seine Unterstützung bekommst, bist du gar nicht in der Lage, das zu tun. Ein jeglicher sei gesinnt. Das ist eine Gesinnung, eine Grundeinstellung, eine Haltung. So gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, nahm er es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wurde gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Stellt euch mal vor, was passiert. Ich will das mal demonstrieren. Er legte seine Göttlichkeit ab und dann war sie weg. Und dann wurde er ein Mensch und er hat die Ebene verlassen, auf der er vorher war. Er war bei Gott und er war Gott gleich in allem. Und dann wurde er ein Mensch und weißt du, warum Jesus Mensch geworden ist? Er wurde Mensch, damit er das nachvollziehen kann, was wir nachvollziehen müssen hier in dem Leben auf der Erde. Es wird keine Notsituation geben, es wird keinen Druck geben, es wird kein Leid geben, wo du nicht mit zu Jesus kommen kannst und wo er dann nicht sagen wird, ich kenne das. Ich bin da durch. Und zwar in einer solchen Tiefe, wie du und ich das nie jemals erleben werden. Am allertiefsten Schwachpunkt, den Jesus erreicht hat in seinem Leben, da schrie er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat die Sünde, meine und deine Sünde, die Sünde der ganzen Welt auf ihn draufgelegt. Dann hat er sich von Jesus abgewendet. Das musste er, weil es zu schrecklich war. Und da hing Jesus da in seiner Substanz als Sohn Gottes, mit der gesamten Fülle Gottes, war auf sich alleine gestellt. Er hat das durchgemacht. Wir werden das nie erleben in unserem Leben. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn wir auf einmal von Gott verlassen wären. Das ist ja Wahnsinn. Wir schaffen es ja kaum, in den kleinen Sachen, die uns heute bewegen, noch stehen zu bleiben, geschweige denn, sowas durchzumachen. Und Jesus hat das gemacht, um dir zu zeigen, du, ich liebe dich, siehst du mein Herz? Was hat Jesus gemacht? Er war doch kein Verbrecher, er ging umher, hat die Leute geheilt, hat das Wort Gottes verkündigt und hat sie gesund gemacht, hat Tote auferweckt und hat nur Gutes getan. Und er kriegte Druck und Druck und Druck. Und dann merken wir, dass das Herz des Menschen ein Kampfplatz ist. Das ist keine Spazierfahrt. Wenn du willst, dass Menschen befreit werden aus der Hand des Teufels, dann richte dich darauf ein, dass es Kampf gibt und Krieg. Und dass es Situationen geben wird in deinem Leben, wo du dich opfern musst. Ja, das ist so. Aber ich glaube, wenn du eine richtig echte tiefe Offenbarung haben willst über das Herz Jesu, dann geh diesen Weg, weil Jesus wird sich dir auf diesem Weg offenbaren. Er wird sich dir offenbaren. Und du brauchst das auch, weil sonst könntest du das gar nicht machen. Wir brauchen eine tiefe Offenbarung von Jesus in unserem Herzen, dass wir ihn sehen als König und als Herrn. Weg von dem Problemlösungsmodul. Er macht das natürlich, weil er gut ist. Und er macht das immer und immer wieder und wird das dein ganzes Leben lang machen. Aber wenn du auf der Ebene des Problemlesers bleibst, dann gehst du am Eigentlichen vorbei. Dann gehst du an ganz, ganz wesentlichen Inhalten, die Jesus dir mitteilen möchte, vorbei. Und es wird relativ wenig Frucht aus deinem Leben rauskommen. Und Gott will, dass du viel Frucht trägst. Richtig, richtig viel Frucht. Ich habe als Kind so eine Phase gehabt, wo ich nach dem Baden mich auf die Badewanne an den Rand hingesetzt habe und dann so in meinem Bauchnabel rumgeprokelt habe, weil da findet man ab und zu so kleine Brocken und Krumen. Echt, weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Manchmal ist er auch blutig geworden dabei, aber irgendwie fand ich das toll, im Bauchnabel rumzuprokeln. Und Leute, wir können als Christen so leben, dass du weißt, du hast Jesus in deinem Leben, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist und du beschäftigst dich damit, wie viel Dreck in deinem Bauchnabel drin ist. Und du pokelst da immer rum und guckst dir mal deinen Bauchnabel an und sitzt auf deiner kleinen Badewanne am Rand und Gott will dich rausführen in seine Weite. Weil Gott hat eine Berufung für uns und die spielt sich nicht auf der Ebene der Bauchnabelprokelei ab. Und ich möchte euch echt herausfordern und auch einladen. Es geht mir heute nicht darum, dass du jetzt rausläufst und da wahnsinnig wie ein wild gewordener Stier suchst, wo das nächste Opfer ist, sondern dass du in deinem Herzen diese Grundeinstellung hast. Und ich hoffe, ich konnte euch das vermitteln und so richtig, weiß ich nicht, so reinschreiben in eure Herzen. Jesus hatte diese Grundeinstellung. Vater, wenn es dein Wille ist, werde ich mich opfern. Egal was passiert, ich werde immer deinen Willen tun, weil ich will, dass dein großer Name verherrlicht wird. Ich lebe hier auf der Erde aus einem einzigen Grund, nämlich dass Gottes Name verherrlicht wird. Und wenn das deine Grundeinstellung ist, ne, ich sag dir eins, dann wird es nichts geben in deinem Leben, was dich einschränken, blockieren und hindern kann. Es gibt nichts. Egal, was du tust, alles trägt dazu bei, dass Gottes großer Name verherrlicht wird. Es wird gar nichts geben, ob man dir Gutes tut, ob man dich beklatscht oder ob man gegen dich ist. In allen Situationen kannst du immer den Namen des Vaters verherrlichen. Wow, da sehe ich einen freien, offenen Weg vor mir. Egal, wohin Gott mich stellen wird auf dieser Erde, ich werde den Namen des Vaters verherrlichen und nichts wird mich daran hindern können. Halleluja! Leute, ja, wenn wir das richtig erfassen, so als Gemeinde, ne, ich glaube, dann gibt es eine Explosion. Echt. Dann gibt es eine richtige Explosion. Und ich glaube, die Welt braucht das, weil die Welt will Jesus sehen. Sie wollen Jesus sehen. Sie wollen nicht in erster Linie eine tolle Gemeinde sehen, obwohl wir eine sind, das weiß ich ganz genau. Ich fühle mich auch sehr wohl hier. Sie wollen nicht tolle Prediger sehen, bin ich auch einer, weiß ich ganz genau. Aber das ist Quatsch. Es geht nicht darum. Nee, es geht nicht darum, dass wir tolle Prediger sehen oder hören, sondern die Leute wollen Jesus sehen. Das ist doch entscheidend. Und sie sollen kommen und Jesus begegnen. Das ist das Einzige, was wirklich zählt. Und das ist das, was auch deinem Leben dann Wert gibt. Wenn du Jesus offenbarst mit deinem Leben. Und das ist echt, was ich in meinem Herzen habe. Und ich will das tun. Ich werde diesen Weg gehen. Ich werde den Weg beschreiten, auf dem Gott mich führt. Und ich werde den Namen Gottes verherrlichen. Und ich werde, wenn es nötig ist, mich auch opfern. Jawohl. Aber ich weiß, da kommt richtig, richtig viel Frucht raus. Amen. Shit. Achso, das muss man da jetzt noch erklären? Das da soll ein Weizenkorn sein, ne? Und das hier ist ein Pfeil, da fällt es in die Erde und stirbt, also dieses Kreuz da. Und das hier ist das Eigentliche, da kommt dann richtig viel Frucht raus. Und das ist mir echt wichtig, dass, wenn es um Opfer geht, du brauchst eine Offenbarung dafür, dass dein Opfer, dein ganz persönliches Opfer, was du bringst, dass das erstens in den Augen Gottes richtig, richtig wertvoll ist. Echt, das hat einen so hohen Wert. Ich glaube, wir sind nicht in der Lage zu ermessen, welchen Wert die winzig kleinen, unter Umständen winzig kleinen Opfer haben, die du bringst in deinem Alltag. Die sind für Gott so bedeutend, so bedeutend. Gott verändert die Maßstäbe in mir, in meinem Herzen in der letzten Zeit. Mich beeindruckt das nicht, wenn Leute zu Tausenden von Menschen predigen. Ich glaube, auch Gott ist nicht davon beeindruckt. Und manchmal, Jesus ist da ganz krass geworden, dass er sagte manchmal, an verschiedenen Stellen sagt er das, da werden, am jüngsten Gericht werden Leute kommen und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, ich habe zu Tausenden evangelisiert. Und der Herr wird fragen, wo hast du dich denn geopfert? Wo ist dein Opfer? Ich suche das Opfer. Weil durch das Opfer wird Jesus offenbart. In deinem Leben. Du sollst doch Jesus offenbaren. Darum geht's. Nicht wie viele tausend Menschen du auf dein Konto verbuchen kannst. Ist doch Quatsch. Könnte Gott auch jemand anders nehmen. Aber hast du Jesus offenbart? Und da kriegst du einen ganz, ganz, ganz hohen Wert in Gottes Augen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Mütter geben wird im jüngsten Gericht, die sich für ihre Kinder in ihrer Familie jeden Tag geopfert haben, geopfert haben, geopfert haben, vielleicht sonst nie etwas rausgekommen ist aus ihrem Leben, wo Gott sagen wird, boah, das, was du gemacht hast, du hast dich für mich geopfert in deiner Familie, das hat für mich einen so hohen Wert, dass vielleicht manche Leute, von denen wir jetzt denken, die sind riesengroß in Gottes Reich, dass die viel weiter unten angesiedelt werden, weil sie sich unter Umständen nie geopfert haben. In Gottes Augen hat das Opfer, das du bringst in seinem Willen mit dem Herzen Jesu, das hat einen richtig, richtig hohen Stellenwert. Das ist das Wertvollste, was es gibt im gesamten Universum. Das ist wirklich so. Wenn ein Mensch sich opfert, egal wo es ist, an welcher Stelle, dann ist das echt so, als wenn im Himmel die Alarmglocken angehen und alle Engel schreien und hey, da ist einer, der opfert sich, guck da hin. Und Gott sieht das. Und Gott will, dass du mit ihm in einer so engen, tiefen Beziehung lebst, dass du das spürst in deinem Herzen. Denn wenn du das spürst, dann bist du befähigt, diesen Weg zu beschreiten. Dann kannst du das. Und sonst nicht. Wenn du Anerkennung suchst von Menschen, wenn du menschengefällig sein willst, dann wirst du es eine bestimmte Zeit lang tun. Und wenn der Widerstand kommt und zu hart wird, dann kackst du ab und liegst auf der Nase. Du schaffst es nicht, weil es ist zu hart. Du kannst nicht sterben in deiner eigenen Kraft. Da brauchst du die Bestätigung von Gott. Und dann kannst du das. Und ich würde gerne Folgendes machen, dass wir vielleicht eine Zeit lang Ruhe haben jetzt und vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, der das auch in einem Gebet oder in irgendeiner Form zum Ausdruck bringen möchte. Herr, ich möchte mich entscheiden dafür, diese Grundeinstellung, diese Gesinnung zu haben. Und wie gesagt, es wird nicht von dir erwartet, dass du das 1:1 sofort in 100% umsetzt. Aber wenn du diese Grundeinstellung, wenn du dich dafür entscheidest, du möchtest das in deinem Leben, dann wird der Herr, der wird alles tun und dir Unterstützung geben und so weiter, um das in dir zu verfestigen, zu vertiefen, um das reifen zu lassen, um das zu klären und um dich da auch hinzuführen, dass du das kannst. Und du wirst richtig viel Frucht sehen in deinem Leben.
Ich würde gerne noch eben was ergänzen oder vielleicht etwas, was ich einfach jetzt nochmal für mich auch selber neu begriffen habe. Wenn man so sagt oder denkt irgendwie, ja, ein Opfer bringen oder sein Leben aufgeben, dann war das bei mir früher immer so, dass ich immer gedacht habe, okay, dann muss man vielleicht seine Wünsche aufgeben oder, also das zählt, glaube ich, alles da rein, aber ich glaube, man gibt ja auch seine Sorgen auf, also auch, also ich gebe ja alles von mir auf, ja, also das, was vielleicht für mich das Opfer ist, aber auch das, man, ja, nee. Ich glaube, da liegt eine tiefe Bedeutung hinter. Also ich habe letztens mal ein Buch gelesen, das fing damit an, es geht nicht um dich, es geht um Gott, so, ne? Es geht nicht um meine Wünsche, aber auch nicht um meine Sorgen, sondern kann Gott sich drum kümmern, sondern es geht um Gottes Sorgen, um Gottes Wünsche, um was er für diese Welt möchte, was, dass er Menschen erretten will und dass wir uns eben nicht mehr um uns drehen, nicht um unsere Wünsche und um unsere Sorgen, sondern dass wir uns um Gott drehen und dass das die Aufgabe halt ist, so dass ich halt auch meine Sorgen sein lasse. So, ich meine, das sagt er uns ja sowieso ständig, sorgt euch nicht um morgen, ja, es steckt alles da drin. Und ja, das wollte ich einfach uns jetzt auch noch bewusst machen, dass so dieses Sterben eben auch bedeutet, dass wir auch unsere Sorgen eben einfach, dass wir die auch sein lassen sollen und dass das eigentlich auch eine Last ist, die ja leicht ist. Also die Bibel sagt ja auch, dass das ein leichtes Joch ist und ich glaube, das steckt da auch so mit drin. Also dass Gott uns auf der anderen Seite auch unsere Sorgen auch nehmen will, ja, auch uns dabei helfen will.